Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dieser Folge wollen wir nämlich darüber sprechen, wie unsere eigenen Prägungen, also die Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben, unsere eigene Elternschaft beeinflussen und was uns dabei helfen kann, diesen Prägungen zu begegnen. Dazu haben wir Stefanie Volz eingeladen. Stefanie ist Pädagogin, Elternberaterin und traumasensible Coachin. Herzlich willkommen, Stefanie.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Stefanie, mittlerweile gehen viele Eltern den bindungs- und beziehungsorientierten Weg und das macht uns ebenso froh wie dich. Du bemerkst aber in deiner täglichen Arbeit, dass viele Familien, vor allem dann, wenn mehr als ein Kind da ist, sehr schnell in Stress geraten. Und ich sehe in meinem Umfeld auch, dass sich viele Eltern häufig schlecht fühlen oder sich selbst sogar für schlechte Eltern halten. Und ganz ehrlich, mir geht das durchaus auch immer mal wieder so. Woran liegt denn das deiner Meinung nach?
Ja, also ich glaube, natürlich gibt es dafür vielerlei Gründe, aber ich glaube schon, dass die Elternschaft viel herausfordernder geworden ist, als sie noch war. Und gerade auch mit dem Anspruch, die Kinder zugewandt und auf Augenhöhe zu begleiten, so wie ihr das auch natürlich in euren Büchern ganz toll immer schreibt, ist es natürlich schon eine hohe Herausforderung, überhaupt erstmal das zu leisten. Also wirklich die Arbeit am Kind, sie zugewandt, geduldig zu sein und sie auch zu fördern und vielleicht anzuregen, irgendwie auch in die Zukunft zu denken. Aber dann kommen ja auch noch mehr dazu, wie zum Beispiel die Kinder sollen gesund ernährt werden, ja, vielleicht sogar vegan und ökologisch verantwortungsvoll. Und dann sollen die Mütter noch Erwerbsarbeiten, sollen auch Karriere vielleicht machen, sollen an sich denken und auch Freundschaften pflegen, sich um die eigene Herkunftsfamilie kümmern, um Geschwister, Freundschaften und so weiter. Und allein, wenn ich jetzt ja schon so rede, ist ja schon ganz schön viel zu tun. So, ne?
Genau.
Und das ist dann was, wo die Anforderungen so über den Tag sehr, sehr hoch sind. Und wenn wir dann zum Beispiel am Abend mit den Kindern laut werden oder nicht mehr in der Lage sind, so zugewandt zu sein oder dann eine Tiefkühlpizza reinschieben, statt wirklich frisch zu kochen, dann schleicht sich da oft so ein schlechtes Gewissen ein und dann kommt die Frage, ah, bin ich überhaupt gut genug als Eltern? Also das ist das, was ich ganz oft erlebe.
Allmählich wächst ja durchaus das gesellschaftliche Bewusstsein für die Anstrengungen, was es heißt, Eltern zu sein. Mental Load ist jetzt zum Beispiel so ein Thema, was relativ groß ist. Wenn euch das interessiert, dann hört gerne mal in Folge 46 rein mit Patricia Camarata, da hatten wir darüber gesprochen. Aber es wächst auch das Bewusstsein, dass die Erwartungen insbesondere an Mütter generell überzogen sind. Kannst du das bestätigen?
Ja, definitiv. Auch von den Dingen, die ich ja vorher beschrieben habe, lastet schon ganz viel auch bei den Müttern. Also das ist Verantwortung der Mütter, viele Sachen davon abzudecken und sich darum zu kümmern. Und es ist auch so ein bisschen in unserem kollektiven Bewusstsein drin. Wir sind so sozialisiert, dass wir denken, die Mütter haben so einen Mütterinstinkt und das ist eigentlich ein Mythos, ne? Also, dass Mütter das alles immer können und auch wollen und immer Freude daran haben, zum Beispiel mit den Kindern zu basteln und zu backen und sich um alles zu kümmern, das ist einfach nicht so gegeben. Und das ist auch was, wenn ich dann in der Elternschaft merke, dass mir das eigentlich gar nicht so viel Spaß macht, dann ist das vielleicht auch irgendwie schambelastet. Und dann kommt auch wieder die Frage, bin ich überhaupt eine gute Mutter? Bin ich dafür geeignet, das so zu machen? Und das ist sowas, was viele Frauen umtreibt. Und dann kommt natürlich auch das, was außerhalb der Mutterschaft noch liegt, auch dazu. Also vielleicht noch der Druck, ich soll Karriere machen, ich soll mich um meine Rente kümmern, ich soll ja nicht abhängig sein. Und das lastet natürlich auf den Müttern. Und das sieht man auch am Gender Care Gap zum Beispiel. Der ist ja auch schon vor der Mutterschaft da oder Elternschaft oft. Und das sind so Themen, die viele Frauen so mit sich rumtragen und wo wir oft auch erstmal vielleicht ein bisschen aufräumen dürfen.
Ja, apropos aufräumen, du sagst ja, dass die derzeitige Elterngeneration sich ganz bewusst mit dem Thema eigene Prägung auseinandersetzt, ne? Und du sagst auch, dass diese Prägungen in Verbindung mit dabei entstandenen Glaubenssätzen häufig dazu führen, dass wir ganz schnell in Stress geraten. Kannst du uns mehr darüber erzählen?
Ja, also Stress allein durch das, was ich schon gesagt habe, ist ja schon irgendwie da, ne? Das spüren wir alle, dass da schon irgendwie ein großer Druck ist. Und ich merke auch wirklich in der Elternarbeit, dass gerade wenn die Kinder jung sind oder auch mehrere Kinder da sind Und natürlich auch Sachen dazukommen wie Schlaf ist nicht so gut, wir essen vielleicht nicht so regelmäßig, weil es irgendwie einfach viel ist und viele Bedürfnisse da sind, die befriedigt werden wollen, dass Eltern wirklich regelrecht erschöpft sind und an manchen Punkten auch verzweifelt sind. Mhm. Und das ist natürlich, das ist schon hart zu sehen und auch zu fühlen so, ne? Und was oft da auch so ein Thema ist, ist wirklich, dass manche Eltern, und da gehen wir jetzt so ein bisschen Richtung Glaubenssätze und Prägungen, schon per se vielleicht mit einem dysregulierten Nervensystem so in die Elternschaft reingehen. Also mit einem Nervensystem, was sie selber nicht gut regulieren können und wo sie dann mit sich auch noch den Kampf haben, wirklich dagegen ankämpfen, gegen das Überrolltwerden von Gefühlen und merken, sie möchten ihr Kind regulieren, aber merken, ich bin ja selber irgendwie gar nicht reguliert und ich bin immer so kurz vorm Explodieren und das ist eine riesengroße Belastung. Und da ist halt die Zündschnur ganz kurz und auch das Schamgefühl ist dann oft ganz groß und das erlebe ich oft. Und wenn dann noch Glaubenssysteme, ich sage dann vielleicht später nochmal ausführlicher was dazu, das ist nämlich oft ein bisschen mehr wie nur ein Glaubenssatz, wenn dann so Glaubenssysteme dazukommen wie, ich darf keine Fehler machen, weil ich muss immer leisten und wenn ich das nicht mache, bin ich nicht gut genug, dann ist das so ein ganz großes Konglomerat an Themen, die irgendwie da im Rucksack sind und die wir eigentlich nicht unbedingt jetzt auf dem Schirm hatten, so erstmal, als wir Eltern wurden.
Okay, aber woran erkenne ich denn, dass womöglich jetzt meine eigenen Prägungen schuld daran sind, dass ich mich gestresster fühle als andere Eltern oder also möglicherweise andere Eltern, weiß man ja immer nicht, wie es bei denen geht. Also wie viel Stress ist normal oder wie viel Stress ist zu viel Stress?
Hm. Ja, also ich würde schon sagen, Eltern werden ist immer stressig und auch, dass es herausfordernd ist, das ist auch immer normal. Nicht normal wird es vielleicht, wenn die Intensität sehr hoch ist und auch so eine Dauerhaftigkeit da ist. Also wenn wirklich so ein dauerhaftes, permanentes Stresserleben da ist und wenn ich oft auch Gefühle habe von, ich bin irgendwie hilflos, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, ich bin schon wieder irgendwie in dem Stress drin und habe so keine Möglichkeiten, da rauszukommen und fühle mich so vielleicht auch ein bisschen ausgeliefert meinen Stimmungen und Gefühlen gegenüber. Da ist dann so ein Punkt, wo es tatsächlich nicht mehr ganz so normal ist, aber auch noch verständlich ist, ne? Und was da auch vielleicht ein ganz hilfreiches Modell ist, ist das Stresstoleranzfenster. Das wird dem einen oder anderen oder euch wahrscheinlich auch irgendwie bekannt sein. Ich würde es trotzdem noch mal ein bisschen erläutern. Dass man es auch vielleicht in Bezug zum Familienleben noch mal so ein bisschen hat. Und zwar das Stresstoleranzfenster, das kann man sich wie ein Rechteck vorstellen, was drei Bereiche hat. Und da gibt es den mittleren Bereich. Das ist der Bereich, wo wir eigentlich im Stresstoleranzfenster sind. Das heißt, der ist der Bereich, wo wir uns relativ wohl fühlen, wo wir uns präsent fühlen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, das Leben ist echt okay. Wir haben so eine Balance zwischen Denken und Fühlen. Wir sind möglicherweise neugierig und gerade im Zusammenhang mit unseren Kindern sind wir tatsächlich zugewandt, sind feinfühlig, können so ein bisschen mitschwingen, können auch vielleicht so große Gefühlsstürme, die die Kinder zeigen, auch gut begleiten. Das ist so der Bereich, wo wir eigentlich immer hin wollen und was eigentlich das Schöne so ist, ne? Und das ist aber auch der Bereich, der bei zum Beispiel bei Menschen mit einem dysregulierten Nervensystem besonders schmal ist. Und das heißt, die sind dann nicht sehr flexibel, ne? Weil die sind dann entweder ganz schnell überhalb vom Stresstoleranzfenster oder auch ganz schnell unterhalb. Und so ein überhalb des Stresstoleranzfensters sein, das bedeutet, dass wir eventuell uns getrieben fühlen. Wir sind angespannt, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, wir sind vielleicht kurz immer vorm Explodieren und es braucht nicht viel, dass das passiert. Und oft kommt auch so eine Unsicherheit dazu und vielleicht auch Ängste, die dann eine Rolle spielen. Und wenn wir untererregt sind, also unterhalb vom Stresstoleranzfenster sind, dann haben wir eher das Gefühl von so einer Antriebslosigkeit, von so einem vielleicht sogar dissoziativen Gefühlen, also wo wir uns ein bisschen abgespalten fühlen von uns selbst, wo wir so das Gefühl haben, ich gucke von außen auf mich, aber ich bin gar nicht mit mir so verbunden. Das kann sich auch ein bisschen wie so depressive Verstimmungen anfühlen. Und da sind wir auch nicht gut im Reagieren. Da sind wir eher so im, ist mir alles so egal, so ein bisschen so ein Resignieren eher so, ne?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien
echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und was da auch nicht selten ist, ist tatsächlich, dass bei Menschen mit einem dysregulierten Nervensystem, starken Prägungen und so weiter, dass das tatsächlich auch innerhalb eines Tages beide Zustände da sind. Dass erst zum Beispiel so eine Übererregung ist, so ein Hypersein und dann aber zum Beispiel auch durch Sachen, die mit den Kindern passieren, dass wir laut werden, so ein richtiges Runterkippen in so eine Untererregung und so ein völliges Erschlaffen. Und das ist tatsächlich nicht selten, dass sowas erlebt wird.
Okay, wodurch entsteht denn so ein Zustand? Also du sagst, das Nervensystem ist quasi auf übersensibel programmiert. Wie schaffen wir es denn, wenn das bei uns der Fall ist, dass das unseren Kindern nicht passiert?
Also wir selber müssen natürlich dazu Koregulierung leisten bei unseren eigenen Kindern, dass das unsere Kinder nicht so erleben. Mhm. Aber oftmals ist genau das Problem, dass wir das nämlich nicht selber erlebt haben. Also dass wir in unserer Kindheit nicht die zugewandten Eltern hatten, die uns koreguliert haben und da Räume gestaltet haben, wo wir das gemeinsam durchleben konnten und das begleitet wurde, so wie wir es heute machen, so wie ihr es ja auch ganz toll in euren Büchern immer beschreibt. Das ist so eigentlich die Ursache dafür. Also ein Elternhaus, wo das nicht passiert ist und vielleicht tatsächlich, wo auch stärkere Prägungen da waren, also wo Eltern wirklich konstant nicht präsent waren, Kinder vernachlässigt wurden, vielleicht Alkohol- und Drogenthematiken da waren. Also da ist natürlich auch die Präsenz nicht da. Oder auch Hochstress durch andauernde belastende Ereignisse, Lebensumstände oder auch natürlich Eltern mit Depressionen, anderen psychischen Erkrankungen oder auch narzisstische Elternteile.
Mhm. Genau. Nun begleiten uns diese Prägungen ja seit unserer Kindheit. Und das Spannende ist aber, dass die meisten Erwachsenen das erst merken, wenn sie selber Kinder haben, wie sehr sich die eigene Kindheit auf sie selbst auswirkt. Also vorher fanden die sich völlig normal sozusagen. Und wenn sie dann aber eigene Kinder haben, dann merken sie, oh nee, hier ist irgendwas. Woran liegt das denn, dass wir unsere eigenen Kinder sozusagen dazu brauchen, um zu sehen, wie unsere Kindheit war?
Ja, das ist super spannend und das ist auch oft so ein Aha-Moment im Coaching, dass so eigentlich immer von ausgegangen wird, naja, meine Kindheit war doch eigentlich ganz okay, so schlimm war das doch gar nicht.
Genau.
Aber das ist oft so, dass so dysregulierte Nervensysteme, also so Dauerstress, das können wir natürlich nicht aufrechterhalten. Wir können immer mal wieder Stress aushalten. Ist ja auch wichtig, ne? Weil so eine gewisse Aufregung uns auch befähigt, wirklich viel zu leisten. Aber auf Dauer können wir das nicht halten. Und wenn wir jetzt keine Kinder haben, dann gestalten wir uns unser Leben so, dass unser Nervensystem so in meisten Phasen dann doch in Summe ausgeglichen ist. Und das nennt man dann Kompensationsstrategien. Ne? Das muss auch nichts Schlimmes sein und es ist auch nichts Falsches. Also da ist nichts falsch dabei zu kompensieren. Das können dann beispielsweise ganz normale Sachen sein wie: Wir machen regelmäßig Sport, wir gehen ins Yoga, wir sorgen für ausreichend Rückzug, wir sitzen vielleicht abends vorm Fernseher und gucken irgendwie noch eine Serie und fahren dabei runter. Oder auch wir sind einfach ein Mensch, wir planen ganz viel und vermeiden so Spontanität und so Überraschungen, die vielleicht ein bisschen zu viel für unser Nervensystem wären. Oder wir halten ganz stark Ordnung. So, und jetzt ahnt ihr schon,
ja, ich ahne, worauf die hinausgehen. Ja,
dass das natürlich mit Kindern
nicht möglich ist.
Genau, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist möglich, aber vielleicht sehr, sehr eingeschränkt und zeitweise vielleicht auch gar nicht. Und da dekompensieren wir dann. Da heißt es dann, wir kommen ins Straucheln, unser Nervensystem kommt ins Straucheln und dann kommt dann so die Frage, okay, irgendwie... So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann dürfen wir uns, und das ist auch eine Chance, das ist auch wirklich was, wo wir nochmal wachsen dürfen, da dürfen wir uns nochmal ganz, ganz neu kennenlernen und auch nochmal eine tiefere Ebene von uns erfahren. Und das ist eigentlich dann auch letztlich schon gewinnbringend, obwohl es natürlich erstmal nicht leicht ist, das zu realisieren. So, ne?
Ein langer Prozess. Du hast ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, du bist auch traumasensible Coachin. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der genau von diesem Problem geplagt wird, was passiert denn da bei dir genau? Also wenn der jetzt Unterstützung braucht, was macht ihr und wie kannst du demjenigen helfen, das eigene Stressempfinden zu reduzieren?
Ja, also das Erste ist tatsächlich, oder was so Sinn und Zweck von so einem Coaching dann auch ist, ist tatsächlich erstmal einen Raum kreieren, in dem das alles irgendwie sein darf. Weil das Thema ist ja schon auch ein bisschen tabuisiert, so das nicht hinzubekommen mit den Kindern. Das kann ja nicht so schwer sein, so, ne? Ist so das Gängige, was so gesagt wird. Und dann erstmal einen Raum zu kreieren, wo jemand sich zeigen darf, wo jemand auch vielleicht alles, was da so im Kopf an Stimmen ist und so weiter, erstmal Raum halten darf und man selber dann als Coach der ist, der co-reguliert. Das ist so das Erste, was so passiert. Und dann geht es auch ganz viel in die Beobachtung. Also wirklich zu beobachten, wo halte ich mich wann im Stresstoleranzfenster auf? Also Stresstoleranzfenster, das wird dann besprochen und dann geht es darum, erstmal zu beobachten und zu schauen, hey, wo sind denn so Momente, wo es irgendwie kippt? Wo sind so Momente, aber wo ich es gut halten kann? Ne? Also da, wo es kippt, das ist dann was unser Trigger vielleicht ist oder unser Stressor oder vielleicht was, wo wir Stellschrauben drehen können. Aber das, wo es zum Beispiel cool ist, das ist dann auch die Sachen, wo Ressourcen sind. Ne? Also wo wir sehen, hey, stimmt, das kann ich voll gut, wenn ich zum Beispiel geplant habe, weil dann kommt das diese Fähigkeit, die ich da vielleicht schon habe. Ich kann voll gut planen und mache das auch immer. Und ich plane vielleicht vor so einen Tag und merke dann, hey, stimmt, das kann ich ja eigentlich voll gut, da kann ich mich auch drauf verlassen. Das sind dann so Momente, wo dann quasi nochmal so ein anderes Selbstbild erzeugt wird. Also wir schauen auf uns selber, regulieren uns selber und dadurch findet quasi so eine Erweiterung vom Stresstoleranzfenster statt. Also das ist dann wirklich auch sehr erfreulich und auch sehr schön, dann zu sehen, so hey, manchmal gibt es dann wieder Momente, da weiß ich noch vor 3 Monaten, boah, das war für mich ein No-Go und jetzt auf einmal, hey, krass, geht. Und da weiß man dann, okay, das Nervensystem, kann sich besser regulieren, das ist ein bisschen flexibler alles und das sind dann schon die ersten Schritte und Fortschritte, die dann passieren.
Ich kann also tatsächlich die Grenzen erweitern. Ja. Das ist ja eine gute Erkenntnis, weil man kann ja dann wirklich dran arbeiten.
Genau, genau. Und das ist, was auch noch ist bei so einem, beim Stresstoleranzfenster, wenn man so dysreguliertes Nervensystem erstmal hat, dann ist es auch sehr starr und rigide, halt aus einer Überforderungsangst sozusagen heraus. Ne? Da versucht man das viel, ganz viel zu kontrollieren im Außen. Und da kommt dann so eine Weichheit und so ein Fließen. Und das ist auch wirklich so mehr verbunden sein mit sich und auch irgendwie mit den Kindern natürlich und auch mit dem Leben so, ne? Also wirklich ein bisschen wieder mehr zu sich zurückkommen ist es.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass sich diese empfundene Überforderung zusammensetzt aus Mental Load, aus Rollenerwartungen und eben auch den eigenen Prägungen. Heute soll es ja vor allen Dingen um diese eigenen Prägungen gehen. Deshalb lass uns mal darüber sprechen, was wir darunter verstehen und auch, wie wir jetzt daran arbeiten können.
Ja, das eine ist, wie gesagt, dass die Arbeit am Nervensystem direkt, also dass wir versuchen, unser Stresstoleranzfenster zu weiten. Und da geht es wirklich ganz, ganz viel auch um Ressourcenarbeit. Also wirklich zu schauen, hey, wo liegen eigentlich meine Stärken, meine Fähigkeiten, mit welchen Menschen geht es mir gut? Wer ist mir auch als Mensch oder als Tier, als Gruppe, was sind mir alles Ressourcen, um sich halt irgendwie möglichst viel auch da aufzuhalten, nicht um das andere jetzt zu vermeiden, aber um Kapazitäten zu schaffen. Also das ist ganz wichtig. Weil wenn man natürlich auch einen Schritt weiter geht und es dann vielleicht um stärkere Prägung oder vielleicht auch Trauma geht, brauchen wir natürlich gewisse mentale, emotionale Kapazitäten, um wirklich da auch vielleicht Dingen zu begegnen, die dann auch nochmal schmerzhaft sein können. Und oft ist es auch erst so, dass sich das nach einer Weile zeigt. Also manche kommen und wissen, hey, mir ist Trauma passiert, das war so und so bei uns. Manche wissen das aber auch nicht und kommen mit so einer Unsicherheit, ja, vielleicht, irgendwie war da vielleicht was. Und manche denken sich, nee, ich bin, glaube ich, einfach nur gestresst. Und so im Laufe des Coachings zeigt sich dann zum Beispiel, wenn so häufig so Aussagen kommen wie, naja, ich glaube, ich muss mich einfach nur besser zusammenreißen, ich muss mich besser anstrengen, vielleicht habe ich einfach noch nicht genug gemacht. Ich bin auch einfach vielleicht zu schwach oder zu bedürftig, ich bin zu viel oder ich muss einfach weniger Fehler machen. Wenn solche Aussagen kommen, da geht es dann schon so in eine Richtung, wo man merkt, ah, okay, da liegt wahrscheinlich nochmal was Tieferes, wo es sich wirklich lohnt hinzuschauen und wo wir gemeinsam dann nochmal in die Arbeit gehen, auch in die tiefere Arbeit.
Okay, kannst du das mal, also es klingt erstmal absolut nachvollziehbar, aber kannst du das an einem Beispiel vielleicht noch ein bisschen plastischer schildern?
Ja, sehr gerne. Ich habe mir ein bisschen vorher natürlich überlegt, welche Art mir sehr oft begegnet. Und was ich sehr oft höre, ist wirklich, ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein. Oder auch so Sachen wie, ich bin irgendwie alleine. Ich bin ganz alleine und ich muss auch das ganz alleine schaffen. Das begegnet mir ganz häufig oder im Coaching passiert es ganz häufig, dass ich das höre. Und wenn man jetzt an den Anteil mal denkt, ich darf keine Fehler machen. Also wenn so bei uns tief verankert ist, dieser Glaube, ich darf keine Fehler machen, dann ist natürlich schon so die Frage, wo kommt das jetzt her? Und das ist vielleicht mal so ein bisschen typisch darzustellen, was es natürlich nie ist. Aber wenn wir zum Beispiel in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo, wenn uns Fehler passieren, wir vielleicht verbal ganz schön dadurch mit angegangen wurden, wenn wir körperlich oder verbal bestraft wurden oder wenn bei Fehlern einfach immer viel Action dann war und für uns Fehler einfach eine Bedrohungssituation darstellen, dann ist es schon so der erste Schritt, wo wir merken, ah, okay, da könnte das vielleicht herkommen. Ne? Auch zum Beispiel Sachen wie Liebesentzug oder ignorieren, wenn Fehler passieren, das ist auch Gewalt. Ne? Also da ist dann so ein Punkt, wo es für das Kind sehr, sehr bedrohlich wird, weil wir auch nicht vergessen dürfen, natürlich, wenn wir Kinder sind, dann sind wir maximal abhängig von unseren Bezugspersonen. Ne? Also wir können da nicht einfach sagen, naja, das ist doch völlig überzogen, die Ansprüche, die ihr habt. Nee, das ist für ein Kind, was klein ist, einfach eine Bedrohungssituation, wenn wir bestraft werden für ein bestimmtes Verhalten, wenn wir ein bestimmtes Verhalten zeigen oder ignoriert werden. Und die kindliche Psyche wählt dann eine gute Strategie, indem sie sagt, okay, wenn ich das nicht mehr erleben will und wenn ich diese Sicherheit trotzdem haben will, in Bezug zu meiner Bezugsperson bleiben will oder in Beziehung zu meiner Bezugsperson bleiben will, dann wäre es doch voll gut, wenn ich einfach in Anführungsstrichen, wenn ich versuche, Fehler möglichst zu vermeiden. Und tatsächlich passiert sowas natürlich nicht bewusst, das passiert unbewusst. Und das kann uns aber, wenn das dann auch über eine längere Zeit so bleibt, dass das im Familienleben ein bisschen so ein Credo ist, dass Fehler einfach gefährlich sind, dann lernen Kinder zum Beispiel Stimmungen von anderen Menschen gut zu antizipieren. Also gut die Stimmung zu lesen, jemanden zu beobachten, zu gucken, ah, wie ist denn hier gerade die Lage? Kann ich hier vielleicht mal ein Bedürfnis anbringen oder besser halte ich mich zurück? Und wir werden dann ganz, ganz gut im Lesen von anderen Menschen. Wir sind vielleicht dann auch sehr, sehr empathisch und es ist auch wieder, hat natürlich eine positive Seite. Ne? Wir können uns sehr gut im Menschen einfühlen. Nachteilig ist natürlich, wir sind dann ganz stark im Außen orientiert. Das heißt, wir können vielleicht die Stimmung von allen um uns herum sehr gut lesen, aber wir sind mit unseren Bedürfnissen und mit dem, was wir brauchen, gar nicht mehr verbunden. Und das merke ich auch ganz oft im Coaching, dass da so ein Punkt kommt, wo die Eltern dann sagen so, ja, ich weiß gar nicht, was ich brauche so. Und wo nochmal ein ganz neues Lernen anfängt und wo man nochmal irgendwie nochmal lernt, wer bin ich eigentlich und was brauche ich eigentlich, was tut mir gut so. Mhm. Und um auch ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen düster vielleicht, aber um das ein bisschen auch positiv zu zeichnen, Es ist natürlich auch eine Riesenstärke, so dieses Einfühlsame zu haben, ne? Dieses Menschen lesen können zu haben, was uns mit unseren Kindern natürlich dann einfach fällt, auch vielleicht die Stimmung der Kinder gut zu lesen und gut zu begleiten. Und es ist auch eine Fähigkeit, die können wir auch lernen, bei uns selber dann wieder anzuwenden und da zugewandter auch zu uns selber zu sein, mit uns selber mehr Mitgefühl zu entwickeln und da auch dann manchmal, und das ist dann wirklich Anteilearbeit, gehen wir dann auch wirklich rein und versorgen diese kindlichen Anteile. Also diese Anteile, die da verletzt im Inneren irgendwie zurückbleiben. Das, manche kennen das mit dem Begriff auch innere Kindarbeit. Das ist auch sowas, das ist nur noch mal ein bisschen anders bezeichnet und gibt es noch ein bisschen andere Aspekte. Aber das ist dann so eine ganz tiefgehende Arbeit, wo man in Kontakt kommen kann mit solchen kindlichen Anteilen, die man versorgt, mit vielleicht anderen ressourcenreichen Anteilen, die man hat. Und das ist eine sehr, sehr erfüllende und ja, ganz, ganz tolle Arbeit.
Aber was machst du da? Also was? Also ich stelle mir das schwierig vor. Also ist das nur ein Gespräch oder also was macht ihr da?
Ja, das ist natürlich was, das geht im Prozess und das macht man nicht so, jetzt machen wir das mal, sondern das kommt dann mit der Zeit. Aber man kann sich das so vorstellen, dass man zum Beispiel erstmal anfängt damit, dass man einen geborgenen Ort kreiert. Also einen Ort, in dem man sich wohlfühlt, wo, also das gibt's vielfältigste Möglichkeiten, was dann auch erstaunlicherweise den Menschen einfällt, was sie da merken, was ihnen gut tut. Das sind dann zum Beispiel Räume, die wir gestalten, wie einen Ort am Meer, wo wir uns wohlfühlen, wie wir vielleicht ein Bett haben, wo wir uns hinlegen können, wo wir uns dann auch, machen wir auch starke Körperarbeit, dass wir zum Beispiel dann, wenn wir so einen schönen Ort kreiert haben, also im Inneren, das ist eine Imagination, ne? Also eine innere Reise eigentlich, und wie so ein bisschen wie eine Traumreise ist es aber geführt und auch wirklich ganz individuell geführt. Da kreieren wir dann den Ort und dann können wir in unseren Körper auch reinspüren, ne? Dann können wir fühlen, wie ist das denn, wenn ich da bin? Was fühle ich denn da? Wie geht's mir da, ne? Und da erlebe ich ganz oft, dass da ganz ressourcenstarke Anteile kommen. Da spüren wir zum Beispiel, wenn wir in diesem Raum sind, boah, da bin ich aufgerichtet, da bin ich groß, da fühle ich mich frei. Da ist zum Beispiel ein kühler Luftzug, der da durch mich durchströmt. Und dann sind zum Beispiel auch Gedanken wie, ich bin frei und handlungsfähig oder das Leben meint's gut mit mir. Also das sind dann so ressourcenstarke Anteile. Und wenn wir das mal etabliert haben und da auch zurückgreifen, dann geht's dann eher in die Arbeit, dass wir mal gucken im Alltag, okay, wo sind so diese Momente, wo ich ganz starke Gefühle habe? Und dann geht man da zum Beispiel eher rein. Dann fühlt man rein, okay, wie fühlt sich das denn an, wenn ich in diesem Teil bin, ich darf keine Fehler machen. Und dann kommen zum Beispiel so Gefühle wie, dann fühle ich mich auf einmal ganz klein. Ich habe so das Gefühl, jemand steht über mir. Und wir sinken so ein bisschen in uns ein und das ist dann quasi, da merken wir, okay, das ist ein anderer Anteil, das ist was Verletzliches, das ist was, wo was irgendwie Versorgung braucht. Und dann kann das eine Möglichkeit sein, da erstmal so ein bisschen hin und her zu schwingen und so ein bisschen zu pendeln und zu schauen, okay, wann bin ich da, wo merke ich das, wo merke ich das in meinem Körper? Wann bin ich zum Beispiel in dem ressourcenstarken Anteil, was im Alltag zum Beispiel verbindet mich auch mit diesem Teil und wie geht es so ein bisschen hin und her, ne? Und es geht dann eher so ein bisschen kennenlernen und so ein bisschen annähern. Was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel, wenn man dann in diesen verletzten Anteilen ist, dass man da eher mal so ein bisschen noch tiefer reingeht, dass man da fragt, okay, wie hast du eine Idee vielleicht mit diesem Gefühl, was ist mit diesem Gefühl verkoppelt, ich muss alles richtig machen. Woher kennst du vielleicht diese Stimme? Gibt es eine Person, die das vielleicht zu dir gesagt hat? Und dann kommen manchmal nicht unbedingt zu, ja, der und der oder meine Mama oder Papa damals haben das immer zu mir gesagt. Manchmal ist es eher so auch was Diffuses, auch zum Beispiel was aus Schultagen vielleicht herrührt. Und dann nähern wir uns eher so dem verletzten Anteil, wo wir dann auch nochmal uns von außen vielleicht nähern und nochmal schauen, okay, hast du vielleicht ein Gefühl, wie alt könnte dieser Anteil sein? Hast du ein Gefühl, welche körperlich, wie sieht der Anteil vielleicht aus? Hast du vielleicht irgendwas, was du sehen kannst? Und das klingt jetzt, ich hoffe nicht, für euch irgendwie so ESO-mäßig. Nee,
das klingt voll gut.
Klingt voll gut, okay, schön. Weil das ist natürlich was, das entwickelt sich über die Zeit und auch, wenn ich jetzt jemand sagt, wir machen Anteilearbeit, setze ich mal hin und jetzt geht's los. Ja, das geht meistens nicht so, ne? Aber wenn man dann ins Gefühlen kommt, auch mit sich selbst, dann ist man, oder sind meisten, die Klientinnen sind dann immer sehr erstaunt, so, wow, ich wusste gar nicht, dass das in mir ist, so. Und da ergeben sich aber auch ganz viele Bilder. Und das ist dann was, wo man auch dann vielleicht Anteile noch an die Seite stellt, die vielleicht diese Anteile mitversorgen. Also wo wir dann auch vielleicht weitergehen können und dann auch sich über den Prozess dann mehr zeigt, wo zum Beispiel klar wird, ja, okay, da ist ein Anteil, der will einfach nur mal gehalten werden, so, ne? Der möchte mal, dass diese große Last, immer alles zurückzuhalten und immer alles richtig zu machen, dass das einfach mal sein darf. Und dann ergeben sich zum Beispiel tatsächlich Bilder, wie wir selbst als Erwachsene heute, als ressourcenstarker Mensch oder als erwachsene Person, die vielleicht auch Elternteil ist und fürsorglich sein kann, wie wir diesen Anteil vielleicht tatsächlich in den Arm nehmen. Und das ist dann, was so irgendwie immer mit Heilung, auch wenn das immer so ein bisschen so klingt, aber was dann so mit Heilung beschrieben wird, wo wir dann ganz tief im Inneren Wunden versorgen und wo einfach ganz viel im Inneren auch passiert.
Cool, genau. Hört sich gut an.
Ja, aber auch schwierig. Also ich überlege jetzt gerade die Phase, wo es für mich, glaube ich, am schwierigsten war so, als die Kinder wirklich noch sehr, sehr klein waren. Mhm. Und da hast du ja erfahrungsgemäß wirklich nicht so wenige viel Zeit. Ressourcen. Ja. Du hast nicht, also die Zeit kannst du halt nicht aufwenden. Also es ist wahrscheinlich, klar, das sind tiefste Prägungen, die da wirklich verarbeitet werden müssen. Aber die Zeit muss man sich tatsächlich nehmen. Das klingt sehr, sehr aufwendig. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich denn Dinge tun, womit ich diesen Prozess schon mal einleiten kann? Fragen, die ich mir stellen kann, Gefühle, die ich fühlen kann, dass ich zumindest schon mal so den Abzweig auf diesen Weg gehe, um zu schauen, dass ich mich so ein bisschen um mich selbst kümmern kann, ohne dass ich jetzt erstmal große Unterstützung von außen bekomme. Weil es, glaube ich, stellt man auch im Prozess dann fest, wie weit komme ich, wann brauche ich Unterstützung oder kann man es auch allein bearbeiten? Mhm. Also wir hatten ja schon vor einigen Jahren Stefanie Stahl zu Gast, die ist ja auch bekannt dafür, dass sie Bücher schreibt über die Arbeit am inneren Kind. Mhm. Ich habe es auch gelesen und es schien mir alles total plausibel, aber ich kam nicht so in die Umsetzung, ne? Weil halt immer wieder die Anforderung ist, setze dich damit auseinander und dann ist so der erste Impuls,
Ach nee, lieber doch nicht.
Ich habe mir zumindest schon mal das Arbeitsheft gekauft, falls ich mal Zeit habe, mich damit zu befassen. Aber tatsächlich ist es so ein Thema, wenn ihr regelmäßig zuhört, es kommt immer wieder, dass man sagt, man müsste mal, aber man kommt nicht an den Punkt zu machen. Wie komme ich denn ins Machen?
Ja, also da sagst du was Wichtiges. Also ist tatsächlich so, wenn die Kinder klein sind und die, also das ist ja ein 24-Stunden-Job, 7 Tage die Woche, ist nicht viel Zeit so, ne? Da würde ich allen Eltern raten, macht es euch in dieser Zeit so leicht wie möglich. Also nutzt auch alle Kompensationsstrategien, die ihr habt. Das ist vollkommen okay, da ist nichts Falsches dabei. Da würde ich auch, das könnt ihr mir bestimmt auch zustimmen, das Buch von Nora Imlau empfehlen. Absolut. Auch Bindung ohne alle Burnout.
Ja, super.
Da steht auch ganz viel drin, so da wirklich loszulassen und es einem leicht zu machen, egal was jetzt ist. So, ne? Wenn dann aber wirklich Kapazitäten wieder ein bisschen mehr da sind, dann ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt, ins Beobachten zu kommen und ins Mitgefühl. Ne? Das heißt, wenn ich bemerke, okay, ich gerate in Stress, dann neigen wir auch oft dazu, uns dafür noch zusätzlich zu verurteilen, zu sagen, ey, wieso bin ich jetzt schon wieder so? Kann ich nicht einmal normal sein? Oder warum muss ich mich immer so aufregen? Ist doch gar nicht so schlimm, dass wir versuchen, diese Stimme, die da gerne kommt, einfach zu sagen, okay, ich höre dich, aber nein. Wir gucken mal, was hat mich denn jetzt dazu gebracht, dass ich jetzt so aufgeregt war oder gestresst war. Also das wäre wirklich ein wichtiger Schritt, da ins Umdenken zu kommen und sich in eine zugewandtere Position zu begeben. Und da darf man vielleicht manchmal, das kann auch hilfreich sein, sich vorstellen, wie würde ich denn sein mit mir, wenn ich mein Elternteil wäre? Ja, das kann dann schon mal ein bisschen helfen, weil dann sind wir viel zugewandter und viel verständnisvoller und geben uns auch viel mehr Raum für Fehler und für das, was nicht so gut läuft. Also das ist so ein wichtiger Schritt. Und dann muss ich sagen, wenn jetzt bei dem einen oder anderen so das Gefühl kam, okay, also Trauma, das ist wahrscheinlich vielleicht was mich bewegt. Da kann ich euch den Podcast auch von der Verena König, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt, auch wirklich ans Herz legen. Da gibt's ganz, ganz viele tolle, also mittlerweile 300 Folgen, gibt's ganz, ganz viele tolle Folgen, wo für jeden, der so irgendwie Themen damit hat, wirklich spezifisch was dabei ist und da kann man sich mal reinhören und da kann man wirklich dann auch schon die ersten Schritte machen und in die Arbeit kommen und auch schon viel verstehen. Weil es ist tatsächlich auch so, nicht alle Themen, die uns innerlich da sind, müssen mit Coaching oder Therapie immer aufgearbeitet werden. Manchmal ist es wirklich so, dass so ein kognitives Umdenken und so ein Klick, dass das schon reicht, das einfach nicht mehr so zu fühlen. Wir erinnern uns dann dran, ach stimmt, früher habe ich dann immer so und so gedacht, aber das ist dann, manchmal erledigen sich auch Themen von alleine und da kann man wirklich schon in die Arbeit gehen. Und tatsächlich, ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen, aber da gibt's auch bei der Verena Kurse, die wirklich nicht so teuer sind, wo man wirklich schon anfangen kann, erste Schritte zu machen. Und das ist sehr, sehr hilfreich und da kann man auch schon gut vorankommen.
Hört sich super an. Jetzt hast du gerade kurz gesagt, Coaching oder Therapie. Ist das was anderes? Weil es klingt jetzt schon so, als ob man zu einer Therapeutin geht, aber du bist keine Therapeutin.
Nee, ich bin, das ist auch ganz wichtig, ich bin keine Therapeutin, ich bin wirklich Coachin und ich bin ja Pädagogin und Elternberaterin und habe dann noch eine traumasensible Ausbildung dazu gemacht. Und das heißt, so der Unterschied auch zu einer Traumatherapeutin und einem Traumacoach ist, dass ich zum Beispiel nicht direkt am Trauma arbeite. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, okay, da kommen Gefühle auf, die im Hier und Jetzt verankert sind und damit arbeiten wir. Aber wir gehen nicht da tief rein und schauen, was ist da passiert, wo hast du das erlebt und gucken da im Detail rein, sondern wir gucken eher, was ist jetzt da, was zeigt sich noch an Überbleibseln sozusagen im Hier und Jetzt. Und natürlich schauen wir, wo sind vielleicht die Zusammenhänge, aber wir gehen da wirklich nicht ganz tief rein. Und der Punkt, warum auch Trauma-Coaching natürlich jetzt aufkommt oder mehr ist und warum es auch für viele dann hilfreich ist, ist natürlich, weil eine Therapieplatzsuche ist anstrengend, langwierig und da kann es wirklich auch schon mal helfen, erstmal mit einem Coaching kleinere Schritte zu gehen. Und man muss ja da nicht ein 20-Stunden-Paket buchen, sondern man kann erstmal in die eigene Arbeit gehen, mal gucken, was löst sich. Und dann mit der Zeit wird es Themen geben, wo man merkt, ja, da wäre es schon ganz cool, wenn ich mit jemandem da mal gucken könnte. Und das wäre dann sowas, wo man sagt, hey, dann geh doch mal ins Coaching so.
Okay. Ja, ich glaube auch der Gedanke, dass man sich nicht zwingend auseinandersetzen muss, das, glaube ich, hält viele auch davon ab, weil die spüren halt, dass es sehr, sehr schmerzlich innerlich ist. Mhm. Aber der Gedanke, dass man eben auch an sich arbeiten kann, ohne jetzt in die Tiefen der Verletzungen hinabzugleiten, das ist, glaube ich, eine ganz gute Aussicht.
Und es ist wirklich auch, also ich merke es im Coaching, es ist nicht notwendig oft, da wirklich tiefer reinzugehen und noch genauer sich das anzugucken. Weil das, was heute uns bewegt, weil das ist ja auch das, was so Anteilearbeit ein bisschen ausmacht. Wir haben immer ressourcenstarke Anteile. Wir haben immer Anteile, die nicht verletzt sind, die Stärken haben und die uns auch tragen. Ne? Auch zum Beispiel im Beruf. Wir können da super gut vorangehen und tolle Projekte machen und trotzdem können wir verletzte Anteile haben. Aber das gehört zwar zu uns, aber es ist nichts, was uns immer die ganze Zeit bestimmt und uns auch immer antreiben wird, sondern auch zum Beispiel im Beruf, so ein ich darf keine Fehler machen, das wird sich da schon auch zeigen, aber das hat auch wieder Vorteile, ne? Das zeigt uns, hey komm, ich kann aber auch wirklich, wenn ich will, richtig gut Gas geben und kann richtig was schaffen. Und wenn das dann mit einem Coaching-Prozess in so eine Freiwilligkeit kommt, dass ich merke, okay, ich muss das nicht machen, um mich wertvoll zu fühlen, sondern da ist in mir kindliche Anteile versorgt und ich kann mich jetzt wertvoll fühlen, aber ich kann diese Power, die ich gelernt habe über diese Strategien, die kann ich aber auch einbringen. Das ist was, wo wir uns dann sagen, hey, Leben kann doch auch ganz cool sein. So, ne?
Superschön. Also finde ich ganz spannend und ich bin froh, dass wir dich eingeladen haben. Jetzt zum Schluss noch. Hast du vielleicht für unsere HörerInnen noch ein paar Tipps, was sie jetzt im Alltag tun können, um ihr Nervensystem zu regulieren? Also ganz einfach banal, keine Ahnung, Kaffee trinken oder so.
Kaffee trinken ist auch immer gut. Aber obwohl, muss man auch sagen, ne, wenn wir eher zu so einer Übererregung neigen, dann ist Kaffee trinken vielleicht nicht ganz so das. Ne?
Dann Tee.
Aber dann auch nicht mit Grüntee, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Aber da wäre es zum Beispiel was, wenn ich natürlich sehr zur Übererregung neige, dann nochmal schauen, was mache ich denn, dass ich vielleicht runterkommen kann. Da geht es ganz banal wirklich um einfache Sachen, die wir machen können, wie Musik hören, mal hinlegen und mal schauen, was gibt's eigentlich alles, was mir gut tut. Ne? Und manchmal ist auch eine wichtige Frage, was kann ich vielleicht weglassen? Ja, also was
absolut
nicht wieder, was muss ich noch tun, sondern was kann ich weglassen endlich? Was ist eigentlich nicht so wichtig und was schmeiße ich jetzt heute einfach über Bord? So, das kann schon ein was sein. Und was auch eine schöne Übung ist, die heißt Orientierung im Raum. Und das ist wirklich eine Übung, da geht es direkt um die Nervensystemregulation. Und das ist eine simple Übung, da setzt man sich auf den Stuhl, macht sich's bequem und schaut im Raum sich um. Das heißt, man schaut wirklich nach oben, man schaut zur Seite, man schaut überall hin, man schaut auch unter sich, man schaut auch hinter sich. Und wichtig ist dabei, den Kopf mitzubewegen. Also nicht nur die Augen zu bewegen, sondern auch den Kopf. Und da ist es jetzt so, wenn man eher übererregt ist, macht man das schön langsam. Wenn man eher untererregt ist, dann kann man das ruhig schnell machen. Und das funktioniert so, dass das Nervensystem durch unsere Bewegung vom Kopf und was es wahrnimmt, signalisiert bekommt, hier ist alles in Ordnung. Wir können uns entspannen, so, ne? Also, weil, wenn wir uns auch das vorstellen, wenn wir im Stress sind, haben wir einen Tunnelblick. Ne? Mhm. Da sind wir ganz starr und wir kriegen auch nichts mit, was links und rechts passiert. Und manche kennen es vielleicht auch, dass sie, wenn sie so durchgehasselt sind durch den Tag, schon gar nicht mehr wissen, wie was war eigentlich am Morgen. Also dass es auch das Gedächtnis gar nicht so schnell mitkommt. Und wenn wir das aber dann wieder weiten mit so einer Übung, da merkt es, da haben sie, ah, okay, alles, wir sind ja hier. Ach stimmt, wir sind ja hier. So. Also das ist so ein bisschen so wieder ein Anbinden zu uns selbst. Und das zeigt uns zum Beispiel, das muss dann nicht passieren, aber zum Beispiel, wenn wir dann merken, oh, jetzt kommt ein Gähnen nach dieser Übung oder ein tiefer Atemzug oder einfach überhaupt, wenn wir die Atmung da so noch ein bisschen beachten, dann sehen wir schon so, dass das oft eine Wirkung hat.
Hm. Ja, coole Tipps.
Total gut.
Vielen lieben Dank, weil die helfen bestimmt einigen gestressten Eltern. Ja, Stefanie, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das war wirklich spannend.
Super. Ich freue mich natürlich auch, dass ich hier sein durfte.
Ja, und wer mehr über deine Arbeit erfahren möchte, findet natürlich in unseren Shownotes auch einen Link zu deiner Homepage und kann dann da ein bisschen genauer nachlesen. Ja, ihr Lieben, dann wünschen wir euch bis zur nächsten Folge zwei hoffentlich etwas stressärmere Wochen, in denen ihr möglichst häufig innerhalb des Stresstoleranzfensters bleibt. Und wir freuen uns dann, wenn ihr wieder Zeit und Nerven für unsere neue, bestimmt auch wieder spannende Folge habt. Bis dahin sagen wir auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Bleibt uns gewogen und für heute sagen wir erst einmal tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.